That's a goal! Spurs are going to the Champions League final!
Oh, what a goal!
Seit der letzten Podcast-Aufnahme ist einiges passiert. Wir haben eine vergleichsweise lange Pause drin gehabt und die ja im Transferfenster. Dementsprechend kann man heute über einiges sprechen. Wir fangen erstmal mit der FA Cup-Niederlage gegen Man City an und sprechen danach über ja was über die ganzen Dinge, die jetzt in den letzten Wochen seit dem Timo Werner-Transfer im ja, auf dem Transfermarkt so passiert sind. David ist an meiner Seite. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich nach dem ja, FA Cup aus gegen Man City?
Hi Felix, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder da sind. Du hattest das schon richtig gesagt. Es war jetzt eine etwas längere Pause seit der letzten Podcast-Aufnahme und auch eine Pause für die Spurs dementsprechend, weil wir uns ja natürlich mit unseren Aufnahmen richten sich ja auch immer nach den Spielen. Meistens zumindest. Mir geht's gut. Ich, mit Blick auf das FA Cup-Spiel, ja, wir haben ja schon, glaube ich, mit Max in der letzten Folge, dass Max und ich so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie zufrieden wir mit dieser Auslosung sind, ob wir dann vielleicht auch nicht so enttäuscht sind, wenn wir verlieren, weil es gegen Manchester City geht und weil man dann eben, ja, mit einem relativ erhobenen Haupt aus dem Pokal gehen kann und sich dann auf die Liga fokussieren kann. Das ist mir alles ein bisschen zu positiv. Also so ein Pokal aus ist natürlich immer sehr ärgerlich, zumal ja auch, ja, ich, dieses Narrativ ist natürlich furchtbar nervig, aber wir sind die Tottenham Hotspur hat jetzt, es bleibt eine weitere Saison ohne Trophäe und das ist immer blöd, gerade für ein Verein, der sich so sehr nach Silbernem sehnt. Aber ich denke, am Ende des Tages ist es okay und ich kann auch irgendwie, ich kann das gut einordnen, weil auch wenn man sich dieses Spiel nochmal anschaut, und wir werden ja gleich, denke ich, ganz ausführlich darüber sprechen, ist es keine Schande, so aus dem Pokal auszuscheiden. Und ich glaube, dass du das auch unterschreiben kannst, oder?
Ja, ich meine, ich bin natürlich auch bin schon enttäuscht, nicht über das Aus an sich. Wenn du gegen City spielst, dann musst du immer damit rechnen, dass du rausfliegst. Auch wenn es natürlich die letzten Jahre sehr, sehr gut gelaufen ist für uns. Aber, also in diesen Duellen. Aber sagen wir mal, die Leistung an sich war ein bisschen ernüchternd, war einfach schlechter, als ich es erwartet habe, mir erhofft habe. Das ist so ein bisschen das, worüber ich mich aufrege. Nicht über das Aus an sich. Natürlich, wenn wir jetzt City rausgekegelt hätten, dann wäre halt der Run auf den FA Cup vergleichsweise einfach gewesen. Das wäre dann der härteste Gegner und dann hätte man Momentum aufbauen können und hätte eine ernsthafte Chance auf den Titel gehabt. Die hat man jetzt nicht mehr. Man hat jetzt nur noch die Minimalchance, noch Meister zu werden, aber die ist halt.
Dein Optimismus gefällt mir sehr.
Es sind 8 Punkte auf Liverpool. Es ist relativ unwahrscheinlich, aber faktisch zumindest noch möglich. Das ist nicht schlimm, wenn man uns vor der Saison gefragt hätte, hey, ja, wir schließen titellos ab, aber es sind. Also im ernsthaften Kampf um die Champions League Plätze dabei und haben sogar einen entfernten Shot auf die Meisterschaft, hätten wir das alle unterschrieben, weil es genau das gezeigt hätte, was wir uns erwünscht haben, und zwar Fortschritt. Aber sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir jetzt ausgeschieden sind, die ist halt also ein bisschen so, boah, wir waren halt schon mehr oder weniger chancenlos. Und das ist, City war auch einfach sehr, sehr gut. Aber wir hatten halt im kompletten Spiel eine Torchance. Und das ist halt dann irgendwie doch ernüchternd, weil es ein bisschen gezeigt hat, wie weit wir noch von City entfernt sind, was jetzt nicht überraschend ist. Wir haben diesen Umbruch mit Postecoglou, ist jetzt 6 Monate alt oder so. Oder ein bisschen mehr. grob 6 Monate, who cares. Aber trotzdem hat man sich so ein bisschen mehr erwünscht oder halt auch irgendwie erhofft. Klar, es haben auch da wieder elementare Spieler gefehlt. Mhm. Ich würde mal sagen, einfach 3 klare Stammspieler. Sonny war nicht da und Sonny ist der City-Schreck schlechthin. Ja. Madison wurde eingewechselt, war aber da einfach noch nicht fit genug. Hat man auch nach der Einwechslung, ehrlich gesagt, fast gar nicht gesehen. Null. Aber es ist jetzt
Einfluss.
Also es ist auch nicht wild, aber sagen wir mal, Saar hat auf der 8 fehlt halt einfach auch. Aber selbst dann hätte ich mir halt erhofft, okay, wenn wir rausgehen, fein, aber zumindest ein paar Chancen, irgendwie irgendwas kreieren, das wäre halt ganz cool gewesen, aber wir hatten halt meiner Meinung nach wirklich nur eine Chance, wo man sagt, okay, daraus könnte wirklich ein Tor entstehen. Das war nach einer guten Aktion von Timo Werner, der von der linken Seite ein bisschen nach innen zieht und dann einen schönen Pass in die Schnittstelle zu Brandon Johnson spielt, der dann es nicht mehr schafft, über Ortega drüber zu lupfen. Das war halt das Beste, was wir im kompletten Spiel angeboten haben, offensiv. Das war aber halt einfach ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie würdest du das unterschreiben, großteils?
Ja, offensiv war es wirklich, wirklich schwach, enttäuschend. Eine Mischung aus Pech, viel Unvermögen auch. Gerade dann im letzten Pass, im entscheidenden Pass. Und dann natürlich auch die Problematik, dass wir zum einen mal wieder mit einem bunt zusammengewürfelt Mittelfeld gespielt haben. Und dann vorne drin die drei vorne, also Timo Werner, der mir eigentlich ganz gut gefallen. Also war so wie gegen United so gefühlt. Man sieht schon klar, was er bringen kann. Er hat auffällig viele Läufe angedeutet und wurde dann aber nicht bedient. Das ist ja dann auch so ein bisschen nach dem Spiel zirkuliert. Frustration darüber. Richarlison, der wie auch schon gegen United, finde ich eigentlich wieder, man sieht, er ackert. Und dann Brandon Johnson, der, glaube ich, von allen so das unglücklichste Spiel hatte und der gerade absurderweise total in der Schusslinie steht, was wir vielleicht auch mal ganz kurz thematisieren können, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, die hier diesen Podcast hören, nicht zu diesen Twitter-Keyboard-Warriorn zählen, die jetzt die Hasswellen auf Brandon Johnson lostreten. Da habe ich mal so viel Vertrauen, habe ich auf jeden Fall, aber und insofern will ich da, es ist eine Minderheit, aber trotzdem irgendwie eine laute Minderheit, die gerade sich sehr stark an Brandon Johnson abarbeitet. Und das finde ich echt unangebracht. Ich kann verstehen, dass jetzt die letzten Leistungen eher frustrierend waren. Und ich habe aber auch schon vor 1 oder 2 Folgen mal gesagt, dass er, glaube ich, vollkommen überspielt ist. Und klar, dass er einfach mal eine Pause braucht. Klar, das Preisschild lastet schon auf ihm. 55 Millionen Euro oder so, oder fast sogar noch ein bisschen Ticken mehr. Also
Laut Transfermarkt 55.
Genau, 55 Millionen Euro laut Transfermarkt, so in dieser Region, das ist echt eine stolze Summe. Aber basierend auf dieser Summe davon auszugehen, dass das jemand ist, den du Plug and Play einfach mal so reinwirfst und dass das dann sofort funktioniert, ich weiß nicht. Also da müssen wir einfach weiter Vertrauen haben und ihm Zeit geben. Und ich bin mir ganz fest davon überzeugt, dass Brandon Johnson noch viel mehr kann, als dass er noch viel mehr in ihm steckt, als er jetzt gerade zeigt.
Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich finde es durchaus fair, wenn man enttäuscht davon ist, was er bisher gezeigt hat.
Genau, sachliche Kritik, und ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich verstehen kann, dass man jetzt gerade nach den letzten Leistungen auch eine gewisse Frustration, was ja bei so Offensivspielern, die irgendwie gerne dribbeln und den Ball dann auch mal vertändeln, was ja irgendwie auch häufig der Fall ist, aber das ist in keinem Verhältnis die Kritik, die jetzt gerade auf ihn ein ein.
Ja, es ist. Also ich hab gerade wirklich vor 10 Minuten habe ich auf Twitter gelesen, ob er der schlechteste Transfer der Paratici
ja,
ist.
Ja, das habe ich
also
auch gesehen.
Also nur um das in Kontext zu setzen. Das ist natürlich total albern. Er hat keine Vorbereitung mitgemacht. Er ist seit einem halben Jahr da. Er ist ein sehr junger Spieler. Und ich glaube, er hat trotz allem schon 5 Scorer in der Liga gesammelt oder so. Ja, nicht das, was man sich bei dem Preisschild erhofft, aber ey, gib dem doch mal eine volle Vorbereitung mit Ange. Es ist auch total normal, dass Spieler auch mal strugglen, wenn sich so viel im Team bewegt, personell.
Ja.
Also fallen die ganze Zeit Spieler aus. Madison war dann jetzt Ewigkeiten nicht da. Er musste auch immer wieder, da musste er links spielen, dann musste er rechts spielen. Es war nie klar, wer ist denn der Mittelstürmer? Ist es Richarlison? Ist es Sonny? Es ist einfach viel. Natürlich hätten wir uns einfach alle bei dem Preisschild aktuell noch ein bisschen mehr erhofft. Aber es zu tun, als wäre jetzt schon der schlechteste Transfer der Spurs-Geschichte. Ich verweise bei sowas einfach sehr gerne auf die erste Sonny-Saison. Die war nicht gut. Die war einfach faktisch nicht gut. Und das war damals ein ähnliches Preisschild. Der hat damals 30 Millionen gekostet im Jahre 2015, oder?
Mm, ja.
2015. Ja. Das ist 9 Jahre her. Das sind 55, also inflationsbereinigt, gar nicht so weit von weg. Also, ich will damit nicht sagen, dass Johnson die gleiche Karriere bei uns hinlegt wie ein Son, aber ich will einfach sagen, hey, judged jemanden nicht nach einer halben Saison mit einem Umbruch im Kader. Gebt dem Jungen Zeit. Ange soll ultra überzeugt von ihm sein. Er war ein Wunschspieler und er glaubt, dass wirklich unfassbar viel in ihm steckt. Und wenn er davon so überzeugt ist, dann sollten wir ja einfach ihm weiter Zeit geben. Es ist natürlich völlig okay, dass du enttäuscht sein darfst. Wie gesagt, das ist aktuell nicht das, was man sich erhofft hat. Aber keine Ahnung. Der spielt ja halbwegs ordentlichen Fußball. Es ist jetzt, wenn der jetzt gekommen wäre und der es nicht mal in die erste Mannschaft schaffen würde, dann könnte ich diese Aussage von schlechtester Paratici-Transfer vielleicht noch irgendwo nachvollziehen können. Aber der ist ein elementarer Teil von einer guten Spurs-Mannschaft, die aber offensiv einfach als Kollektiv noch Probleme hat. Es ist ja jetzt nicht so, als würde da abgesehen von Johnson alles funktionieren, sondern wir haben auf dem linken Flügel irgendwie nicht die perfekte Lösung, obwohl Timo Werner das solide macht. Also ich habe das United-Spiel nicht live gesehen, sondern nur die Extended Highlights, so genau 15 Minuten oder so. Aber ich meine, er hat eine Vorlage gegeben, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und von den 3 Spielern, also Offensivspielern, fand ich Werner vielleicht noch am gefährlichsten, obwohl eigentlich alle 3 nicht so richtig gut waren. Richarlison hat super viel geackert, aber halt null Gefahr selbst ausgestrahlt. Im Endeffekt war das auch City. Die haben eine brutal gute Defensive und wir haben es halt in dem Spiel einfach aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft, sie auseinanderzuspielen. Da hilft auch nicht, dass Kulusevski für mich eins der schlechtesten Spiele gemacht hat, die ich von ihm im Spurs-Trikot gesehen habe. Ich fand ihn wirklich bodenlos. ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich habe schon während des Spiels mir gedacht, so, warum spielt er denn keinen Ball auf Timo Werner durch?
Ja,
es gab irgendwie zwei, dreimal die Situation, wo er irgendwie den Ball so in der Mittellinie bekommt und Timo Werner einfach durchgeht. Und ich denke mir, Spiel einfach durch. Wir haben keine anderen Optionen. Dann läuft er mit dem Ball zum Zeitenauslinien. Ich denke mir so, warum? Und ich liebe Kulusevski, aber das war nix. Ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele so einfach personell aussehen, wenn dann Madison vielleicht auch wieder in der Startelf ist. Wer spielt dann? Spielt Kulusevski auf rechts? Spielt Johnson auf rechts? Das sind ja prinzipiell erstmal Luxusprobleme, Aber sagen wir mal, in dem Spiel war es für mich einfach nicht gut genug. Und es hat für mich auch einfach noch gezeigt, okay, wir haben schon noch deutlich Luft nach oben. Wir spielen eine sehr gute Saison und wir können mithalten. Wir haben auch mit City, sagen wir mal, 50 Minuten mitgehalten, insofern, dass wir zumindest nicht chancenlos waren. Die ersten 20 Minuten waren schlecht, sehr schlecht. Und die letzten 15 waren einfach auch nicht gut. Aber so in der Mitte des Spiels hatte City zumindest nicht, hat uns zumindest nicht an die Wand gespielt. Also man kann das Spiel auch insofern positiv bewerten, dass wir jetzt in den Spielen, die wir bisher in dieser Saison gegen Man City absolviert haben, eine positive Figur gezeigt haben. Also zumindest nicht die ganze Zeit chancenlos waren. Und das nach so kurzer Zeit, das könnte man auch schon positiv aufnehmen. Trotz allem, gefährlich geworden sind wir dann leider auch nicht.
Ja, genau. Kulusevski hatte ich eben schon so ein bisschen angespielt drauf. Diese Frustration, dass auch Timo Werner nicht gefunden wurde, viel bei ihm keine sonderlich gute Leistung von Dejan Kulusevski. Ich habe übrigens, mal gerade kurz off-topic, vor kurzem habe ich im Common News Spurs Subreddit eine sehr hitzige Debatte darüber gelesen zwischen dem Dicky und Kulu, diese Dicky und Kulu-Debatte, also die Spitznamen und welche er präferiert. Und es geistert ja dieses Gerücht herum, das war mir gar nicht so bewusst, deshalb muss ich das mal kurz mit dir teilen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, also dieses Gerücht, dass Kulusevski Kulu nicht mag und deshalb Dicky genannt werden will.
Also das habe ich schon gehört damals. Also
dieses Gerücht entstand durch einen Tweet von Alistair Gold, der genau das behauptet hat, aber es ist falsch. Das ist wohl irgendwie so, dass Conte ihn angefangen hat, Dicky zu nennen, und dann haben alle anderen im Team das irgendwie auch gemacht, aber er ist mit Kulu vollkommen in Ordnung, vollkommen okay, und das hat er auch schon irgendwie mehrmals in Interviews so bekräftigt. Aber ich dachte tatsächlich auch, dass Kulu irgendwie falsch wäre und dass es immer Dicky wäre, aber offensichtlich hat er Alistair Gold Blödsinn erzählt, was ja sehr selten vorkommt, ist ja eigentlich eine sehr gute Quelle, was die Spurs angeht, aber das habe ich vor kurzem.
Für Interne.
Wie bitte?
Ist vor allem so für solche Interne.
Ja, genau.
Also Alistair Gold ist ja jetzt niemand, der die ersten Transfer-News breakt, aber halt, ja. Er ist halt einfach jemand, der sehr nah am Team ist, und ich hätte jetzt auch gedacht, so, ich meine, Digi ist ja ganz offensichtlicherweise ein Spitzname auf seinen Vornamen bezogen. Und ich dachte halt, den hat er vielleicht einfach schon lange.
Ja, ja. Es ist auch vollkommen irrelevant. Ich wollte das nur gerade einbringen, weil ich das
auch kurz. Schöner Einwurf, keine Ahnung. Wusste ich ja auch nicht.
Vor kurzem gelernt habe. Dann gab es noch so ein paar andere Kandidaten. Zum Beispiel Højbjerg, der ja, so wie man auch liest, eigentlich ganz okay war, bis auf ein paar Aktionen, und irgendwie sind die dann doch am stärksten in Erinnerung, oder bleiben die doch immer am stärksten im Gedächtnis, also ja.
In 80 Minuten oder so richtig gut, und dann hat er zwei bodenlose Situationen, wo City halt einfach zwei Tore machen muss, ja. Also mindestens eine. Also wie De Bruyne den Ball nicht im Tor unterbringt, das weiß nur er. Aber davor fand ich ihn wirklich gut. Also ja. Und Bentancur war auch noch sehr, sehr gut. Mhm. Also das ist vielleicht so das Positivste, was man aus dem Spiel einfach rein personell mitnehmen kann. Bentancur ist einfach wieder da und er ist einfach unfassbar. Also ich bin mir sicher, dass Pep Guardiola dieses Spiel gesehen hat und dachte, boah, den hätte ich auch gerne in meinem Team. weil er kann einfach alles. Also der ist defensiv stark, der ist ultra pressing-resistent, der ist triple stark, der perfekte Mittelfeldspieler für Postecoglou. Bin ich richtig, richtig excited, ihn jetzt in der Rückrunde dann vielleicht mal in Kombination mit also ihn irgendwie auf der 6 und dann Saar und Madison in Kombination, das könnte schon richtig, richtig gut werden. Das ist so das, worauf ich mich am meisten freue, ja. Jetzt aktuell. Und das ist das, was man halt positiv mitnehmen kann. Sonst, ja. Defensiv waren wir aber auch nicht so schlecht.
Micky van de Ven auch wieder richtiges Biest. Ich habe jetzt wirklich bei jedem seiner Sprints habe ich irgendwie so einen kurzen Schockmoment oder zucke ich immer so kurz zusammen, weil mir dieses Bild einfach nicht aus den Augen geht, wie er sich da dann an die Hüfte oder also ans Bein fasst. Da bekomme ich immer kurz so einen Schreckmoment, aber er scheint wieder komplett auskuriert zu sein und auch in alter, bekannter Form. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen witzigen Tweet gesehen, da hat jemand geschrieben, dass dieses Spiel auch irgendwie hätte 3-3 ausgehen können, wenn Kyle Walker und Micky van de Ven nicht so gottverdammt schnell wären.
Ja, das war von, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ich glaube, der ist Alex oder so.
Ja, der von Tifo oder wie er heißt, oder diese, also von The Athletic Football, dieser YouTube-Channel.
Dieser ja, auf jeden Fall sehr guter Twitter-User. Ich weiß jetzt leider nicht, keine Ahnung. Vielleicht
erinnert man es irgendwann nochmal nach. Das glaube ich. Euro-Expert.
Genau. Ja, Euro-Expert, genau. Wirklich, und er hat einfach recht, weil Kyle Walker, überragendes Spiel, by the way, muss man auch mal an der Stelle sagen, der hat, wenn der nicht gewesen wäre, hätten wir über Timo Werner sehr, sehr viele Chancen kreiert. Mhm. Aber ja, und Van de Ven ist halt wirklich ist ein Cheatcode für unser Spiel. Wir können halt so hoch stehen.
Ja.
Und ich meine, wirklich, Ben Davis hat das so gut gemacht in seiner Abwesenheit, aber also in Van de Ven's Abwesenheit, aber du merkst den Unterschied halt trotzdem massiv. Und ja, das ist einfach toll, dass sie wieder da sind. Aber leider trotz allem ein, sagen wir mal, zumindest irgendwie ernüchterndes Spiel, weil man es nicht geschafft hat, wirklich gefährlich zu werden. Mhm. Viel mehr müssen wir über das Spiel gar nicht reden, abgesehen von der einen Situation, dem Gegentor. Einfach um es einmal abzuhaken.
Ach ja.
Ist das für dich ein Foul?
Also ich hatte das schon wieder halb verdrängt, aber da war ja was. Ja, es ist für mich ein Foul. Ich will jetzt keine Riesendebatte hier starten, weil es ist für mich jetzt nicht, das ist jetzt für mich kein Skandal, würde ich mal so sagen, aber es ist für mich schon ein Foul und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum es gegeben wurde, aber ja, wie gesagt, ich hab keine Lust, jetzt hier große Debatten zu starten. Dafür war mir die Einschaltung dann doch nicht skandalös genug.
Ich reg mich bei sowas einfach grundsätzlich darüber auf, klar, dass ich nicht verstehe, was die Regel ist.
Einfach die fehlende Linie, das ist so das ist das Problem.
Einfach pure Willkür. Es ist es gibt so viele Situationen, die dann auch mal gegen die Spurs in der Vergangenheit gepfiffen wurden, wo ich mir dachte so, really, das ist jetzt ein Foul? Und da ist es halt, Ruben Dias geht halt einfach nur in den Mann. die komplette Taktik von The City bei Ecken war, Ruben Dias, du blockst Vicario. Weil, ja, Pep Guardiola wusste, wir sind sehr kopfballschwach, wir haben zwei Spieler im Kader, die Kopfballduelle gewinnen können, der Rest nicht. Und Vicario halt die ganzen Bälle abfängt. Und ja, es ist für mich auch ein Foul, vielleicht ist das auch ein bisschen Bias, ist wahrscheinlich immer so ein bisschen Bias dabei, aber ich bin da auch bei dir. Es ist kein absoluter Skandal. Es wurden schon schlimmere Fouls nicht gepfiffen. Aber trotz allem, da regt es mich wirklich einfach nur auf, dass es halt wirklich Woche für Woche anders ausgelegt wird. Und früher hieß es, okay, der Fünfer gehört dem Keeper. Dann hieß es, da gibt's keine Zusatzregelung. Ich weiß es gar nicht so genau, wie jetzt die aktuelle Regel ist, weil völlig egal, wie die aktuelle Regel ist, ausgelegt wird sie jedes Mal anders. Und das regt mich auf, aber abgesehen davon denken wir ja, dadurch, dass wir so schlecht waren, also jetzt, okay, jetzt ein bisschen übertrieben, aber dadurch, dass halt City einfach überlegen war, denke ich mir, okay, die hätten in anderen Situationen, beispielsweise bei den Heuer Blackouts, hätten sie schon Tore machen können oder müssen. Dass sie da durchgehen, wundert mich nicht, ist in dem Fall vielleicht auch verdient. Und sagen wir mal, im Etihad, wenn es jetzt ein Wiederholungsspiel gegeben hätte, wäre es halt noch mal schwieriger gewesen, dass da irgendwie was mitzunehmen. Daher, ja, ist okay. Ja, Punkt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja.
Aber eine Sache, die haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, ist, dass die Offensive, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Und ich meine, es gibt ja noch ein Transferfenster. Wir nehmen heute am 28. auf, das heißt, das Transferfenster ist noch 3 Tage offen. Man könnte ja theoretisch noch was machen auf verschiedenen Positionen und beispielsweise auch in der Offensive. Heute, also es sah ja lange, lange Zeit danach aus, dass Antonio Nusa von Brügge zu den Spurs kommt, beziehungsweise verpflichtet wird und dann erstmal wieder für den Rest der Saison zurück ausgeliehen wird. Das wird jetzt nicht passieren, denn er schließt sich statt den Spurs Brentford an. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe die Nachricht heute gelesen. Ich war schon ziemlich enttäuscht. Also ich hatte mich irgendwie darauf eingestellt und schon darauf gefreut, dass man ihn in der kommenden Saison bei den Spurs sehen wird.
Eine Enttäuschung ist es auf jeden Fall. Für mich allerdings hauptsächlich so ein bisschen, ja, auch aus finanzieller Sicht, weil man wird schon, also ich meine, Nusa wäre sowieso ja erst im Sommer gekommen. Also ich finde es jetzt nicht, wenn man jetzt enttäuscht ist, irgendwie aus fußballerischer Sicht oder mit einer kurzfristigen Linse, dann vielleicht liegt das vielleicht so ein bisschen am Recency Bias, dass sie jetzt gegen City offensiv so erschreckend schwach waren. Ich finde es natürlich, man lässt sich ein Talent durch die Lappen gehen. Ich denke, man könnte auch noch im kommenden Sommer Talente von ähnlichem Kaliber verpflichten oder einen adäquaten Ersatz finden. Was mich nur irgendwie ärgert, ist, dass man jetzt halt einen Spieler hat und wenig Konkurrenz hat, nicht keine, wie wir jetzt gesehen haben, aber wenig Konkurrenz, weil viele Premier Leagueisten in diesem Winter ganz genau aufs Geld schauen. Man eigentlich quasi in Anführungsstrichen, wie man so schön nennt, Free Run hat, hier das Nusa zu verpflichten und dann aber irgendwie rumtrödelt und das nicht richtig ernst nimmt. Und dann kommt halt Brentford und macht ziemlich schnell kurzen Prozess. Und das sind halt Spieler, die du jetzt für 30 Millionen verpflichten könntest oder dann meinetwegen in 2 Jahren von Brentford für 80 Millionen oder so. Und das ärgert mich, dass man da... Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass die Spurs auch zum Beispiel durch Transfers wie von Destiny Udogi zum Beispiel, dass man da eigentlich so ein bisschen schlauer denkt inzwischen und sowas besser antizipieren kann. Aber jetzt gerade frage ich mich so ein bisschen, warum man da jetzt wieder so verschlafen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man, weil wie gesagt, Nusa wäre eh erst im Sommer gekommen, dann muss man sich jetzt nochmal neu sortieren und dann im Sommer eine ähnliche Verpflichtung tätigen. Ob man dann vielleicht bessere oder wahrscheinlich eher schlechtere finanzielle Konditionen halt hat bei einem anderen Spieler, bei einem anderen Deal und auch mehr Konkurrenz, davon gehe ich aus, aber das hat man sich jetzt selbst eingebrockt.
Ja, die Frage ist halt wirklich, warum hat man jetzt diesen Transfer nicht abschließen können? Die Aussage von vielen Journalisten ist, dass Antonio Nusa klare Spielzeit, also garantierte Spielzeit haben wollte und die er bei den Spurs halt einfach nicht in der Form bekommt. Muss immer dazu bedenken, er ist kein Stammspieler bei Brügge.
Ja, ja.
Das habe ich in unserer Transferfolge damals auch gesagt. Es ist nicht so, dass wir jemanden haben, der jetzt die belgische Liga auseinanderschießt und dann halt als Riesentalent zu den Spurs kommt, sondern es ist halt einfach eine Definition Rohdiamant. Genau das, was wir in der Theorie für die Position des Left-Wingers brauchen, aber eben halt noch nicht auf dem Niveau, dass du sagst, okay, da könnte bei uns wirklich ein klarer Starter sein. Und dass er sich jetzt für Brentford entscheidet, kann ich einfach aus dieser Spielzeit einfach Situation durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, wenn Postecoglou richtig überzeugt von ihm gewesen wäre, oder dann hätte er ihn vielleicht auch überzeugen können. Weißt du, was ich meine? Also es wäre ja nicht das erste Mal, dass es Postecoglou jemanden, einen Spieler von den Spurs überzeugt, auch wenn es vielleicht nicht in dem Moment wie die allerbeste Wahl für den Spieler wirkt. Ich bin insofern enttäuscht, weil man halt sich ein auf jeden Fall sehr interessantes Talent durch die Lappen gehen lässt und man jetzt im Sommer, wenn man dann im Sommer erst jemanden verpflichtet, definitiv sehr, 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 sehr tief in die Tasche greifen muss, um einen Startelf-Spieler wirklich zu haben oder zu bekommen. Und ich mag es einfach nicht, wenn die Spurs wirklich Unsummen ausgeben für Spieler. Also keine Ahnung, ich will halt irgendwie nicht, dass man, das ist pur, also pur subjektiv, einfach nur meine subjektive Meinung. Ich möchte irgendwie nicht, dass die Spurs 80 Millionen für Spieler ausgeben. Und ich mag es lieber, wenn wir eben ein bisschen schlauer agieren, Spieler frühzeitig holen, wie ein Udogi, wie ein Saar oder ja, oder halt im Vicario jetzt nicht früh verpflichtet, aber jemanden, den man vielleicht nicht für die Nummer 1-Wahl im ersten Moment hatte. Und vielleicht verpflichten wir ja auch noch jemanden. Kann ja sein. Also es gab ja auch die Gerüchte mit Rooney Bacci von Kopenhagen, die jetzt ein bisschen abgekühlt sind. Ich weiß nicht, aus welchem Grund, wenn ich ehrlich bin, aber die gab es ja auch. Vielleicht kommt da noch mal was. Ich bin einfach insofern enttäuscht, weil man hat den Dragoschin-Transfer, glaube ich, am 10. Januar abgeschlossen. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Hm. Und ich habe damals, glaube ich, auf Twitter geschrieben, hey, man hat jetzt zwei Positionen schon abgedeckt, die zwei wichtigsten insofern. Sonny-Ersatz während des Asia-Cups und den dritten Innenverteidiger, der dringend gebraucht wurde. Und man hätte jetzt in der Zeit, hat jetzt noch Zeit für einen Mittelfeldspieler und Talente, wie Bacci, habe ich damals geschrieben. Und das ist halt jetzt 18 Tage her und seitdem ist nichts mehr passiert. Das heißt nicht, dass seitdem nicht gearbeitet wurde und man sich über gewisse Spieler irgendwie diskutiert hat und vielleicht auch mit Beratern etc. gesprochen hat. Aber wenn du halt jetzt wiederum keinen Spieler holst, dann musst du halt im Sommer wieder einen mehr holen. Und da ist halt auch nur ein begrenzter Zeitraum, also begrenzte Zeit da. Wir im Sommer lag es ja unter anderem auch da an der Zeit, dass wir keinen weiteren Innenverteidiger verpflichtet haben. Weißt du, es ist so ein bisschen das Aufschieben von Dingen und ja, also keine Ahnung, ich bin enttäuscht, weil ich einfach Bock hatte, so jemanden im Kader zu haben. Ich könnte nachvollziehen, dass man sagt, okay, der hat vielleicht auch einfach aktuell nicht die Qualität, und um uns deutlich nach vorne zu bringen. Trotzdem, ja, wenn wir jetzt das Transferfenster abschließen und nur Timo Werner und Dragoschin verpflichtet haben, dann bin ich persönlich schon enttäuscht, weil das fände ich dann doch ein bisschen arg wenig.
Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht wäre. Ich noch, um das vielleicht auch von meiner Seite aus abzuschließen, du sagst, dass quasi zwei Wochen nichts passiert ist. Ich glaube, es ist schon was passiert. Man hat sich darauf geeinigt, dass man Nusa verpflichten will. Man hat auch mit, so wie das ja auch geklungen hat, man hat mit ihm gesprochen, hat auch positives oder grünes Licht bekommen vom Spieler. Und das ist jetzt nur eine Vermutung. Wir werden es nicht erfahren oder werden es nur ansatzweise erfahren, was da vorgegangen ist im Internen, wie da die Abläufe waren. Aber ich glaube, dass das einfach, dass der Verein das gefumbelt hat, to be honest. Also ich kann schon verstehen, dass Nusa sagt, okay, ich habe bei Brentford bessere Aussicht auf Spielzeit, alles verständlich, klar. Aber es war ja nicht so, als er war ja auch, es schien ja auch, als wäre er mit den Spurs einig. Also ich glaube, er wäre auch zu Tottenham gekommen. Aber jetzt hat Brentford einfach kurz einen Prozess gemacht. Ich glaube, dass man sich einfach da zu sehr ausgeruht hat und gedacht, ja, ist ja eh gerade kein anderer Verein interessiert oder kein anderer Verein hat das Geld. Alle machen sich irgendwie Sorgen um Financial Fair Play, das ist Profit and Sustainability Rules. Und wir machen das jetzt mal ganz entspannt und dann irgendwie in den letzten Tagen drücken wir vielleicht noch ein bisschen den Preis runter. Spieler will ja eh zu uns. Ja, also und das darin bestärkt sehe ich mich in den Aussagen von Paul O'Keefe, der auch immer sehr gut informiert ist, der sagt, dass Tottenham und Brügge sich einmal getroffen haben. Das spricht für mich jetzt nicht davon, als hätte man da aktiv mit dem Verein, jetzt wäre man aktiv schon in großen Verhandlungen gewesen. Ich meine, es gibt natürlich die Theorie, die du eben auch schon geäußert hast, dass man vielleicht gesagt hat, okay, wir machen es jetzt doch nicht. Wir kühlen unser Interesse ein bisschen ab. Aber dafür hat es ja wirklich null Anzeichen gegeben, sondern es hieß immer wieder jetzt schon seit einer Woche, ja, Tottenham arbeitet daran, man will sich irgendwie annähern, hat schon mit dem Spieler gesprochen, so ein bisschen so wait and see, das kommt schon noch, so. Es gab jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie Zweifel. Und ich glaube einfach, dass man sich da ein bisschen zu sicher war und dass das jetzt einem auf die eigenen Füße fällt. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, deshalb bin ich da auch aus der Perspektive ziemlich enttäuscht, dass man gepennt hat.
Ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt genau der Grund war. Vielleicht hat man wirklich gepennt, vielleicht war man sich nicht sicher genug. Am Ende des Tages kann man auch sagen, okay, wenn Antonio Nusa nur zu den Spurs gewollt hätte, dann wäre er jetzt auch bei den Spurs oder würde noch zu den Spurs wechseln. Und dass er jetzt zu Brentford wechselt, heißt ja auch, okay, er hatte Minimum Zweifel an unserem Projekt oder dass er sich da durchsetzen kann. Und vielleicht ist er deswegen auch nicht der richtige Fit. Also man kann ja, man kann das ja interpretieren, wie man möchte. Ich hoffe einfach, dass man das Transferfenster noch mit einem smarten Kauf abschließt, also einem Talent. Das muss gar nicht für die Offensive an sich sein. Es kann auch für andere Positionen sein, wo man sagt, okay, da sieht man eine Möglichkeit, diesen Spieler zu verpflichten, der vielleicht in einem Jahr oder einem halben Jahr oder einem Jahr oder eineinhalb oder so nochmal deutlich teurer wäre. Weil so möchte ich die Spurs agieren sehen auf dem Transfermarkt. Hm. Ich hoffe, dass das noch passiert. Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Denn ich glaube, dass wie gesagt, Rooney Bacci oder wie auch immer man den Nachnamen ausspricht, ich glaube so, aber ihr wisst, wen ich meine. Junger Schwede spielt bei Kopenhagen. Falls ihr FM spielt, kennt ihr ihn alle. dass man den vielleicht noch verpflichtet, wäre allerdings halt auch ein Right-Winger, zumindest bisher in seiner Karriere. Und dass man halt dann versucht, noch eben einen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Es ist ja immer noch die Option, ob vielleicht Gallagher zu den Spurs kommt. Es schreit nach einem Deadline-Day-Deal, wenn es passiert.
Aber langsam gebe ich so ein bisschen den Glauben auf. Ich habe das ja lange irgendwie dafür gekämpft, da haben wir die Fahne hochgehalten, aber irgendwie gibt es jetzt für mich keine Anzeichen, weil auch Chelsea halt, also für mich war das Szenario so, Chelsea will sich verstärken und muss dafür eben erstmal Mittel irgendwie aufbringen, muss jemanden abgeben. Das war mir für mich so ein bisschen das Szenario, aber es scheint auch irgendwie gerade, ich weiß nicht, scheint nicht so, als würde Chelsea jetzt noch groß aktiv werden wollen.
Ja, das, ich glaube da auch nur insofern noch dran, weil David Ornstein nochmal was dazu geschrieben hat, beziehungsweise gesagt hat, dass das durchaus noch passieren kann. Mal gucken, keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so, dass meine Stimmung ausschließlich von einem Gallagher-Transfer abhängt. Jetzt sind wir durch den Januar durch. Oder fast. Jetzt ist es irgendwie auch fast egal, was jetzt bis Ende der Saison passiert. Im Notfall kann man da auch da erst einen weiteren Mittelfeldspieler holen und dann Højbjerg abgeben, denn der wird den Verein im Sommer verlassen, da sind wir uns alle einig, also spätestens im Sommer. Vielleicht kommt sogar noch Bewegung jetzt im Januar rein, aber dafür bräuchte man natürlich dann einen Ersatz. Ein Gedanke, den hatte ich super random, aber ich fand den tatsächlich irgendwie ganz spannend. Nehmen wir mal an, man würde jetzt Gallagher noch verpflichten. Und dann hätte man statt der Option Højbjerg im Winter abzugeben, sogar die Option, Oli Skip noch mal ein halbes Jahr zu verleihen. Weil, was ich sage ja immer, dass ich das Gefühl habe, dass er einfach mal wieder konstant Spielzeit als Starter bräuchte, um wieder so richtig in die Spur zu finden, dass er ja ein, sagen wir mal, 1,5 Jahre hatte, die Norwich-Zeit und dann dieses halbe Jahr bei den Spurs bis zu seiner Verletzung, wo er wirklich mir vor Selbstvertrauen gestrotzt hat und einfach wirklich, wirklich gut war und dass er seitdem nicht mehr so richtig in die Spur gefunden hat, wo es, sagen wir mal, sein Cameo jetzt gegen die City gar nicht so schlecht war. Ich sage, das ist nur ein ganz random Gedanke. Aber jetzt, wenn man ihn jemals wieder verleihen möchte, dann jetzt. Weil nächstes Jahr spielt man wieder europäisch, dann braucht man ihn für die Kaderregel. Das wäre, fände ich irgendwie ganz interessant, auch wenn es total unrealistisch ist. Ich glaube, wenn man Gallagher verpflichtet, dann wird Heubert den Verein verlassen. Aber ich fand den Gedanken irgendwie ganz spannend. Keine Ahnung.
Never gonna happen, aber ich stimme dir zu, ist eine schöne Idee.
Sonst, wir werden auf jeden Fall nach Ende des Transferfensters nochmal ein Roundup machen. Wie groß der ausfällt, hängt davon ab, was noch passiert. Weil wir haben über Dragusin damals auch schon in der Transferfolge ausführlich gesprochen. Über Timo Werner haben wir ausführlich gesprochen. Wir werden jetzt keine Einzelfolge darüber machen, wie gut die jetzt die Spurs für den Rest der Saison verstärken. Falls noch mehr passiert, werden wir natürlich dem Ganzen auch Zeit widmen. Sonst, ja, wir hören uns auf jeden Fall nach dem nächsten Spiel wieder. Das ist Brentford, oder? Ich bin total raus. Ich bin total im Prüfungsstress. Ich habe nichts auf dem Schirm.
Ja, das nächste Spiel ist gegen Brentford schon unter der Woche.
Genau. Danach hören wir uns höchstwahrscheinlich. Und ja, ich hoffe, ihr habt seid gut ins Jahr reingekommen. Irgendwie habt den ersten Monat quasi gut überstanden. Genau. Genießt die Zeit und wir hören uns dann auf jeden Fall nach den nächsten Spielen wieder. Bis dahin, ja, kommen die Spurs.